Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die Slowakei hat's gemacht, Südtirol hat's gemacht, in Hildburghausen hat man jetzt damit begonnen und auch Österreich setzt seit heute auf Massentests gegen das neuartige Coronavirus. Und zwar mit dem Ziel, Menschen, die infiziert sind, ohne es zu wissen, eine Zeit lang aus dem Verkehr zu ziehen. Aber wie sinnvoll sind solche Massentests? Was können die bringen?
Also wenn wir unseren Modellen glauben können, sehen wir eben, dass bei hoher Beteiligung, wurscht jetzt wie groß das Gebiet ist, ob das jetzt Österreich ist oder eine kleinere Region, dass der Effekt an dem Punkt gut ist. Je mehr Menschen da krank sind, umso mehr hole ich dann auch raus.
Von Niki Popper, einem Corona-Experten an der TU Wien, hören wir gleich noch mehr. Der hat am Computer nämlich durchgespielt, unter welchen Bedingungen das Screening der Bevölkerung mit Corona-Schnelltests sinnvoll sein könnte. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Auftakt wollen wir uns aber erstmal damit beschäftigen, wie Wissenschaftler eigentlich damit umgehen, wenn ein Experiment mal so richtig daneben geht oder eine heiße Spur, die sie verfolgt haben, in einer Sackgasse endet. Die Antwort ist einfach. In aller Regel lautet sie: Schwamm drüber. Was nicht funktioniert, wird unter den Teppich gekehrt. Das ist menschlich, denn natürlich erzählen wir alle am liebsten Erfolgsgeschichten. Aber weil es für die Wissenschaft insgesamt ein Problem ist, wenn Fehler und Irrtümer nicht publik gemacht werden, will ein neues Fachmagazin dem Scheitern jetzt eine Bühne bieten. Das Journal of Trial and Error. Anneke Meyer über das Konzept und die Macher dahinter.
Naja, es klang erstmal relativ simpel.
Eigentlich hätte Juliane Traxler schon da skeptisch sein sollen. In ihrer Doktorarbeit an der KU Löwen in Belgien untersucht sie Fehlermeldungen. Keine digitalen, sondern neuronale, die das Gehirn generiert, wenn es merkt, dass etwas schiefgelaufen ist.
Es gibt eine bestimmte Computeraufgabe, mit der standardmäßig schon untersucht wird. Die ist allerdings visuell.
In ihrer Arbeit beschäftigt sich Juliane Traxler nicht mit dem Sehen, sondern mit dem Fühlen. Sie will herausfinden, ob das Fehlersignal in der Hirnaktivität benutzt werden kann, um Vermeidungsverhalten bei Schmerzen vorherzusagen. Die visuelle Standardaufgabe funktioniert in diesem Zusammenhang nicht.
Wir haben uns nach einer ersten Studie gefragt, ob wir diese bestehende Aufgabe nicht auf eine andere Art übersetzen können.
Sie überlegt sich also, wie man die Aufgabe fühlbar machen kann.
Aber
das funktioniert nicht auf Anhieb.
Und dann
der nächste Ansatz.
Das heißt
so auch nicht ganz.
Also
nochmal anders.
Aber das
Fazit:
Diese Übersetzung des Ganzen war dann doch schwieriger als gedacht.
Das ist alles ganz normal. In der Forschung muss immer viel herumprobiert werden. Oft genug klappt ein Experiment auch nach vielem Hin und Her, Optimieren und Anpassen nicht. Oder es liefert negative Ergebnisse, die nicht zu den gängigen Theorien passen. Die Daten münden dann nicht in einer Publikation, wie es eigentlich das Ziel jeder wissenschaftlichen Untersuchung ist, sondern sie landen in der Schublade. Das muss sich ändern, findet Sean Devine. Er ist Doktorand der Psychologie an der McGill University in Montreal, Kanada und Redakteur bei einem neuen Fachjournal, in dem sich alles um wissenschaftliches Scheitern dreht, dem Journal of Trial and Error.
Ein negatives Ergebnis beweist gar nichts. Es kann immer ein methodischer Fehler dahinter stecken. Ein positives Ergebnis beweist aber auch nichts, denn es kann sich immer um einen Zufallsbefund handeln. Der Goldstandard, um sicher zu sein, ob es ein Phänomen gibt oder nicht, ist also eine Metastudie, das Zusammenfassen vieler Ergebnisse. Allerdings gibt es in der wissenschaftlichen Literatur einen sogenannten Publication Bias, ein Ungleichgewicht. Veröffentlicht werden nur aufregende, positive Ergebnisse. Gescheiterte Versuche und Nullergebnisse werden nur selten publiziert. Und das verfälscht die Übersichtsarbeiten.
Im neuen Journal für Versuch und Irrtum wird alles veröffentlicht, das anderswo keinen Platz hat. Methodische Fehler und technische Pannen, nicht signifikante und unerwartete Ergebnisse, abgelehnte Forschungsanträge. Publizieren kostet nichts, lesen ist auch gratis. Finanziert wird das Projekt vom Descartes Center for History and Philosophy of the Sciences and Humanities im niederländischen Utrecht. Das Ziel ist nicht einfach nur, den Publication Bias etwas auszugleichen, mein Chefredakteur und Mitbegründer Stefan Gaillard.
Uns geht es darum, einen Diskurs über Fehlschläge zu ermöglichen. Ich denke, wir brauchen ein Fachmagazin, das sich auf negative Ergebnisse fokussiert.
Gegründet im Juli 2020, betrieben von Studenten und Doktoranden, ist das Journal in jeder Hinsicht jung. Die Idee, die dahinter steckt, ist es nicht. In den letzten 20 Jahren wurden mehrere Fachmagazine ins Leben gerufen, die sich der Veröffentlichung von nicht signifikanten Befunden verschrieben. Die meisten davon existieren nicht mehr, andere nur noch auf dem Papier. Vom All Results Journal of Chemistry zum Beispiel ist seit Jahren keine neue Ausgabe mehr erschienen. Ein Grund dafür: kein Wissenschaftler will nichts herausfinden. Bevor man in einer Zeitschrift veröffentlicht, die den Fehlschlag schon im Titel trägt, lässt man es lieber bleiben. Auf der Homepage des eingestellten Journal of Negative Results ist vermerkt, das Ziel des Magazins sei erreicht. Negative Ergebnisse würden inzwischen als relevant anerkannt und auch in traditionellen, auf Erfolgsgeschichten ausgelegten Magazinen veröffentlicht. Das Team des Journal of Trial and Error sieht das anders.
Ein negatives Ergebnis in einem etablierten Journal zu veröffentlichen, ist eine Sache. Aber uns geht es darum, Fehler an und für sich zu konzeptualisieren und sie zu einem Teil der wissenschaftlichen Diskussion zu machen. Wir veröffentlichen nicht nur überraschende negative Ergebnisse, sondern auch Studien, die an ganz offensichtlichen Fehlern scheitern, von denen andere etwas lernen können. Ich denke, das wirklich Interessante daran ist, den wissenschaftlichen Prozess abzubilden, wie er im Labor tatsächlich abläuft und zu dem Fehler einfach dazugehören.
Der Grat zwischen lehrreichem Fehler und schlampiger Forschung ist allerdings schmal. Zu jeder empirischen Untersuchung, die sonst in der Schublade gelandet wäre, erscheint deshalb ein Begleitartikel, in dem ein unabhängiger Wissenschaftler die Ergebnisse und Komplikationen der Studie in einen größeren Kontext einordnet. Andere Forscher sollen dazu angeregt werden, ähnliche Fehler zu vermeiden, weiterzudenken. Eine Handvoll Artikel sind seit dem Sommer erschienen, 15 weitere empirische Studien prüfen Gutachter derzeit. Darunter Arbeiten von Masterstudenten, aber auch Professoren und die zur neuronalen Fehlermeldung von Juliane Traxler. Der Doktorandin aus Löwen lief die Zeit davon, wegen der Corona-Pandemie konnte sie nach den Pilotversuchen keine weiteren Daten erheben. Ob sie die Studie, so wie sie eigentlich geplant war, zu einem späteren Zeitpunkt durchführen kann, ist derzeit offen. Sie nimmt es gelassen.
Also ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass überhaupt gezeigt wird, dass zu einem Thema geforscht wird und andere Forschungsgruppen, die sich vielleicht mit ähnlichen Sachen befassen, dann sehen, okay, es gibt Dinge, die vielleicht nicht geklappt haben, anstatt dass es einfach noch nie gemacht wurde. Warum sollten 20 Leute die gleichen Sachen ausprobieren?
Wissenschaft ist eben ein Prozess. Alles hat seinen Nutzen. Und je mehr Forscher nicht nur aus ihren eigenen Fehlern lernen, sondern auch denen anderer, umso besser für alle Beteiligten.
Mut zum Irrtum, gerade auch in der Wissenschaft. Anneke Meyer über das Journal of Trial and Error. Die Slowakei hat kürzlich 3,6 Millionen Bürger zu Corona-Schnelltests verdonnert und damit 50.000 bis dato unentdeckte Infektionen aufgespürt. In Südtirol wurden kürzlich fast 2/3 der Bevölkerung gescreent, mit dem Ergebnis, dass knapp 1% in Quarantäne musste, gut 3.000 Menschen. Auch im thüringischen Corona-Hotspot Hildburghausen will man in den nächsten Tagen massenhaft Corona-Antigen-Schnelltests durchführen, um 8.000 Schüler, Lehrer und Erzieher zu testen. Verglichen mit dem, was man in Österreich vorhat, sind das aber alles Peanuts. Die Regierung in Wien will die gesamte Bevölkerung testen, also knapp 9 Millionen Menschen. Und zwar möglichst flott und teils noch diese Woche, bevor der relativ harte Lockdown in Österreich am Sonntag zu Ende geht. Der Antigen-Schnelltest ist freiwillig und wo er positiv ausfällt, wird ein präziserer PCR-Test nachgeschoben. Wenn auch der Alarm schlägt, muss man 10 Tage in Quarantäne. Die große Hoffnung hinter all dem ist, dass sich die Zahl der täglich bestätigten Neuinfektionen, die gerade bei etwa 3000 liegt, rasch weiter drücken lässt. Dr. Niki Popper ist Experte für Computersimulation an der TU Wien und berät die Regierung in Wien bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Ich habe ihn vorhin gefragt, sind solche Massentests eine kluge Strategie, um das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu bringen?
Sehen Sie, da gibt es eine intensive Diskussion unter den Expertinnen und Experten. Es gibt natürlich Dinge, die dagegen sprechen. Das wäre jetzt, sagen wir mal, im Bereich einer evidenzbasierten Analyse von Interventionen die Zielgerichtetheit. Das heißt, wie viele Menschen werde ich denn da erwischen, wenn ich so jetzt die Freiwilligen suche? Ich glaube, der Michael J. Mina aus Harvard hat es sehr gut gesagt, der hat das alte Zitat aufgegriffen, das Bessere ist der Feind des Guten. Ich glaube, im Moment ist es so, dass wir nicht hinreichend gut aufgestellt sind, als dass wir jetzt sagen könnten, wir können jeweils die allerbeste Lösung finden. Ich glaube, die Massen- oder Flächentests können ein Beitrag sein. Es ist ein Punkt, der etwas nützt, ersetzt aber vieles anderes nicht. Zweiter Punkt ist, es müssen wirklich viele kommen. Wir haben uns das im Modell angeschaut. Also wenn jetzt in Österreich bei 9 Millionen Einwohnern vielleicht 1 Million kommt, dann ist der Effekt sehr niedrig. Also da müssten jetzt in Österreich mehrere Millionen kommen. Also wir sollten schon bei einer Beteiligung von 60% liegen. Das Zweite ist, wir müssten uns überlegen, was passiert mit denen, die da nicht hinkommen. Das heißt, wir brauchen Screenings bei den Kranken, bei den sogenannten Vulnerablen. Wir brauchen Schutz der Gefährdeten. Wir haben ein großes Problem hier in Österreich mit den Pflegeheimen. Und wir müssen uns auch überlegen, wie kommen wir an die Menschen heran, die zur Ausbreitung beitragen, aber nicht kommen wollen oder können, wie zum Beispiel in den sozial schwierigen Beschäftigungsbereichen. Das heißt, es ist ein Aspekt, der kann beitragen. Und da schauen wir uns in den Modellen auch gerade an, wie viel der beitragen kann. Aber es kann nur ein Baselstein von vielen sein.
Sie haben gesagt, die Beteiligung müsste mindestens im Bereich 60% liegen. Darauf hofft die Regierung ja offenbar auch. Es wurden 10 Millionen dieser Antigen-Schnelltests beschafft. 1,6 Millionen liegen dem Bundesheer, das mit der Durchführung dieser Massentestaktion beauftragt wurde, angeblich jetzt schon vor, habe ich gerade gelesen. Sie sagen, die Modelle lassen wir gerade laufen. Was könnte denn im günstigsten Fall rauskommen an Reduktion, an Infektionszahlen? Wie weit könnte man erdrücken mit so einer Massentestaktion, wo man viele asymptomatisch Infizierte sozusagen aus dem Verkehr zieht für eine begrenzte Zeit?
Wenn wir so eine Beteiligung von 65% haben, sehen wir im Modell, dass wir die Zahlen auf ein Drittel bis ein Viertel kurzfristig drücken können. Wenn wir also zum Beispiel 4.000 noch hätten, dann könnten wir bei einem wirklich guten Erfolg kurzfristig die Zahl der täglich neu positiv Erkrankten in der weiteren Folge dann auf vielleicht 1.000, 1.200 im Modell einmal drücken. Was heißt das? Das heißt zwei Dinge. Erstens, wir haben dann kurzfristig an dem Tag eine Zahl von 10.000 positiven Tests. Das heißt, wenn wir so die Erwartung haben, dass wir 1% Positivtests haben, dann haben wir bei 6 Millionen Tests kurzfristig 60.000 positiv Getestete zusätzlich. Wenn wir dann noch die K1, also die Kontaktpersonen, dazu rechnen, dann ist das eine ganze Menge, die zusätzlich kurzfristig in die Quarantäne kommt. Und das Zweite ist, die Dynamik ist dann das Problem. Das heißt, wir senken dann kurzfristig die Zahl, das ist natürlich gut. Aber dann würde, wenn wir nichts an der Dynamik ändern, die Zahl auch relativ schnell wieder ansteigen. Und deshalb ist eben der Punkt, dass wir uns anschauen müssen, welche sind die flankierenden Maßnahmen. Und meine Sorge ist hier in Österreich, aber auch in anderen Ländern, wie ist das mit limitierten Ressourcen? Das heißt, fließen jetzt alle Ressourcen in diese Flächentests ein? Und wie kann dafür gesorgt werden, dass wirklich kranke Menschen, also Menschen mit Symptomen, auch wirklich zu ihrer Therapie kommen und dann auch ein Contact Tracing gemacht wird. Das heißt, dass Sie und Ihre Kontaktpersonen aus den Ausbreitungsnetzwerken wieder rausgeholt werden, weil das ist der nachhaltige Prozess, der so wichtig ist und den müssen wir bis März aufrechterhalten. Das heißt, es ist, wie ja schon oft gesagt wurde, kein Kurzstreckenlauf, sondern immer noch Langstrecke, das wir vor uns haben.
Sie sind ja Mitglied einer Corona-Taskforce, die das österreichische Gesundheitsministerium auch berät. Dieses Expertengremium hat eigentlich die Chancen und Sinnhaftigkeit solcher Massentests zumindest hinterfragt oder kritisch gesehen. Es gab da mehrere Argumente. Sie haben schon den enormen Personalaufwand, den logistischen Aufwand gesagt. Ein anderes wichtiges Argument war, es war unklar, wie aussagekräftig die Antigentests bei symptomfreien Menschen sein könnten. Und ein anderes wichtiges Argument war, ein negatives Testergebnis könnte Menschen in falscher Sicherheit wiegen. Diese beiden letzten Argumente, sind die noch stichhaltig?
Ja, also wie Sie sagen, ich bin ja auch in diesem Gremium vertreten und habe auch diese Meinung mitgetragen. Und das muss man jetzt ein bisschen noch sozusagen einsortieren. Also das eine Thema ist, wir machen ja seit vielen, vielen Jahren die Analyse von Interventionen. Und ich muss mir Interventionen anschauen, die zur Verfügung stehen und die jetzt am Tisch liegen. Das heißt, es ist keine Grundsatzdiskussion über diese Flächentests. Und vielleicht kommen wir auch noch zu dem Thema, Sie haben es ja schon angesprochen, in Deutschland wird das jetzt in Regionen mit sehr hoher Prävalenz und Inzidenz gemacht. Und das wäre etwas, wo ich auch dafür wäre. Also das heißt, es ist, glaube ich, keine grundsätzliche Diskussion, sondern die liegen jetzt am Tisch. Und ich glaube, jetzt muss man das Beste daraus machen. Und das bedeutet, es sollten möglichst viele hingehen, wie wir schon besprochen haben, weil dann wirkt es umso besser. Es ist aber kein Wundermittel, kein Allheilmittel.
Aber das heißt,
Aspekte technischer Natur, die Sie angesprochen haben, wenn ich das noch kurz erläutern kann, ist, ja, es ist eine Blackbox, wie die Tests funktionieren bei asymptomatischen, weil dafür sind sie, so sagen die Medizinerinnen, nicht gemacht. Wir haben uns das jetzt versucht, in den letzten Tagen anzuschauen. Ein Aspekt ist, die Frage der Falsch-Positiven wird in Österreich, soweit ich das weiß, dadurch gelöst, dass mit PCR-Tests nachgetestet werden. Das erhöht natürlich wiederum den Ressourcenbedarf. Und die zweite Frage habe ich vergessen.
Das war das, ob Menschen in falscher Sicherheit gewogen werden.
Ja, das ist in der Kommunikation ein ganz wichtiger Aspekt. Das ist auch dieses Thema mit für Weihnachten freitesten. Da sind natürlich viele Kolleginnen und Kollegen nicht glücklich, weil ein negativer Test entbindet in keinster Weise von einer Reduktion bei den Kontakteinschränkungen. Das heißt, das darf in keinster Weise passieren. Und das deckt sich ein bisschen mit dem, was ich vorher gesagt habe. Wir dürfen uns mit einer Maßnahme nicht in Sicherheit wiegen. Wenn man den Menschen jetzt kommuniziert oder auch den Entscheidungsträgern in den Bundesländern, das löst jetzt unser Problem, dann ist das etwas, was brandgefährlich ist. Es ist ein Mittel, das am Tisch liegt. Wir schauen uns das jetzt eben an, wie kann es effektiv sein, wenn viele mitmachen, wenn dann die Menschen auch die Kontaktpersonen dazu motivieren, zu Hause zu bleiben und wenn es ein Teil einer Gesamtstrategie ist. Aber das ist überhaupt auch ein ganz wichtiges Thema, dass die Menschen wieder mitmachen, weil ich glaube, wir haben in vielen Ländern das Problem eben, dass die sogenannte Adhärenz, also das heißt das Maß, wie die Menschen sich beteiligen, stark gesunken ist. Und das liegt auch in der Verantwortung der jeweiligen Regierungen, hier dafür zu sorgen, wie kann ich die Kommunikation so aufbauen, dass die Menschen bereit sind, das noch mitzutragen.
Schauen wir ganz kurz zum Schluss noch auf Deutschland. Auch da sollen heute Massentests starten in Thüringen. In der von Corona gebeutelten Gemeinde Hildburghausen sollen 8000 Kinder, Schüler, Lehrer und Angestellte gescreent werden. Dieser zielgerichtete Ansatz, also nur auf bestimmte Bevölkerungsgruppen zu schauen, ist der aus der Sicht des Modellierers klug?
Ja, also das ist sicher ein Weg, den man gehen kann und soll. Warum? Wenn Sie sich überlegen, wenn Sie in einem Fischteich angehen und dort sind 1000 Fische drin und Sie fangen 10%, ja, dann kriegen Sie 100. Wenn 100 Fische drin sind und Sie fangen 10%, dann kriegen Sie 10. Und ähnlich ist es hier bei diesen Teststrategien in der Fläche. Der Prozentsatz mag immer ähnlich bleiben, aber der Effekt ist natürlich dort, wo Prävalenz und Inzidenz höher sind, absolut gesehen für die eingesetzten Ressourcen besser. Das heißt, auch in Österreich sind wir hier der Ansicht, dass die jetzt aufgebauten Ressourcen in jedem Fall, wenn das denn möglich ist, da bin ich nicht der Experte, bestehen bleiben sollten, um dann festzulegen, okay, wenn wir über bestimmte Grenzwerte dann wieder kommen, dann könnten wir dort wieder gezielt die Tests machen. Denn das ist bei allen Interventionen immer eigentlich das Beste, dass man die Population, also das Zielpublikum sozusagen, gezielt aussucht. Und was ist das bei Covid-19? Einerseits sind das Regionen, wo wir eine hohe Prävalenz und Inzidenz haben. Und andererseits sind das bestimmte Personengruppen. Ein Beispiel ist dann natürlich das Gesundheitspersonal. Hier zum Beispiel müsste man in Österreich und in den Pflegeheimen noch intensiver darauf schauen, dass hier ganz engmaschig getestet wird, damit hier die vulnerablen Menschen, also die, die schwere Verläufe haben, geschützt werden. Also ja, Zielrichtung auf die Bevölkerungsgruppen nach Region, wo viel passiert, oder nach Beruf oder nach anderen Aspekten ist sehr wichtig und ist sicher zielführend.
Wenn ich Sie recht verstehe, kann man das, was Sie sagen, so zusammenfassen, dass Massentests eine Ergänzung zum Kontakttracing sein können, das wir bisher recht erfolgreich gemacht haben, aber keine Alternative. Ist das richtig?
Also wenn wir unseren Modellen glauben können, sehen wir eben, dass bei hoher Beteiligung, wurscht jetzt wie groß das Gebiet ist, ob das jetzt Österreich ist oder eine kleinere Region, dass der Effekt an dem Punkt gut ist. Je mehr Menschen da krank sind, umso mehr hole ich dann auch raus. Dass es aber an der grundsätzlichen Dynamik nur dann etwas ändert, wenn es eben wiederholt wird oder wenn andere Maßnahmen beitragen. Also ja, wir empfehlen auf unserer Modellbasis, dass es eben ein Puzzlestein ist, dass das normale Testen, Tracen und Isolieren aber wichtig bleibt, weil dort ist man natürlich viel zielgerichteter, vor allem was die Kontaktpersonen-Nachverfolgung betrifft.
Sagt Dr. Niki Popper, er ist Experte für Corona-Modellierung an der TU Wien. Kandidaten für einen Corona-Impfstoff gibt es derzeit ja schon über 200 und jetzt noch einen mehr, der auf einem abgeschwächten Masernvirus beruht. Details in der ersten Meldung von Michael Stang.
Ein Team des Paul-Ehrlich-Instituts hat auf der Suche nach einem Corona-Impfstoff das Gen für das SARS-CoV-2-Spike-Protein in das Genom eines Masernvirus-Stamms eingefügt, der in Masernimpfstoffen verwendet wird. Serien von Mäusen oder Hamstern, die mit diesem rekombinanten Virus geimpft waren, enthielten Antikörper, die sowohl SARS-CoV-2 als auch das Masernvirus wirksam neutralisieren konnten, legen die Forschenden in ihrer Studie im Fachblatt PNAS dar. Geimpfte Tiere zeigten nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 eine geringere Viruslast. Außerdem verlief Covid-19 bei ihnen weniger schwer als bei nicht geimpften Nagern. Die Ergebnisse legen nahe, dass ein auf dem Masernvirus basierender Impfstoff möglicherweise sowohl Covid-19 als auch Masern verhindern kann und im Rahmen routinemäßiger Impfpläne gegen Masern verabreicht werden könnte. Das Arecibo-Teleskop in Puerto Rico ist zerstört. Das berichtet die puerto-ricanische Zeitung El Nuevo Día unter Berufung auf die Meteorologin Deborah Martorell, die ein Foto der zerstörten Anlage getwittert hat. In der vergangenen Nacht ist die über 800 Tonnen schwere Instrumentenplattform demnach abgestürzt und hat mutmaßlich die riesige Parabolantenne darunter zerstört. Angaben über Verletzte oder Opfer gibt es bislang nicht. An dem Radioteleskop war Anfang August ein Drahtseil gerissen und hatte den riesigen Hauptspiegel beschädigt. Später rissen weitere Halterungen. Ende November hatte die für das Teleskop verantwortliche National Science Foundation aus den USA entschieden, dass das Teleskop nicht ohne ein zu großes Risiko zu reparieren ist. Deswegen sollte es eigentlich abgebaut werden, um so viele Instrumente wie möglich zu retten. Forschende klären die Funktion der Fingerabdrücke. Bislang war nicht bekannt, weshalb Koalas und Primaten Papillarleisten besitzen, also jene charakteristischen Linien in der Haut, der Handinnenseite und der Fußsohle. Ein Forschungsteam aus Südkorea hat die Rillenmuster der Fingerabdrücke untersucht und herausgefunden, dass der Schweiß dabei eine wichtige Rolle spielt. Demnach sorgt der Fingerschweiß zusammen mit den Rillen auf der Haut für hohe Reibungskräfte auch an glatten Oberflächen, was zu einem festen Halt beim Klettern führt, heißt es im Fachblatt PNAS. Videokonferenzen sorgen für ein neues Krankheitsphänomen, und zwar handelt es sich um das sogenannte Zoom-Fatigue-Syndrom in Anlehnung an eine Softwarelösung für Videokonferenzen. Damit bezeichnet ein Wissenschaftler der Universität von Kalifornien in Santa Barbara die durch Bildschirme und Videokonferenzen hervorgerufene Müdigkeit. Der Studie im Fachblatt Computers and Composition zufolge kommt es zur Abgespanntheit, weil alle Eindrücke bei Gesprächen nur über den Monitor wahrgenommen werden. Drohnen sollen Unterwasserobjekte abbilden. Ingenieure der Stanford University haben eine Methode entwickelt, mit der sie die scheinbar unpassierbare Barriere an der Grenzfläche zwischen Luft und Wasser durchleuchten können. Grundlage ist ein hybrides optisch-akustisches System, mit dem sich Objekte unter Wasser auch aus großer Entfernung abbilden lassen. Das System schießt einen Laser durch die Luft, der an der Wasseroberfläche absorbiert wird. Sobald das passiert, erzeugt das System Ultraschallwellen, die sich durch die Wassersäule ausbreiten und von Unterwasserobjekten reflektiert werden.
Soweit die Meldungen von Michael Stang.
Sternzeit, 1. Dezember. Sonniger Dauerbrenner mit tausenden Kometen. Morgen vor 25 Jahren startete von Cape Canaveral aus der Sonnensatellit SOHO, ein Gemeinschaftsprojekt von NASA und ESA. Er war für eine dreijährige Missionsdauer ausgelegt, ist aber noch immer im Einsatz. 12 Instrumente sind an Bord, von denen noch 8 routinemäßig Daten zur Erde funken. Dank SOHO ließ sich erstmals die brodelnde Außenschicht der Sonne genau erkunden, ebenso die Struktur der Sonnenflecken unterhalb der Oberfläche. Der Satellit hat präzise die Temperatur, die Rotation und die Bewegung der Gasströme im Sonneninnern erfasst. Zudem zeigte SOHO, wie das Magnetfeld die geladenen Teilchen des Sonnenwinds auf über 700 Kilometer pro Sekunde beschleunigt. Besonders eindrucksvoll sind die Übersichtsaufnahmen der Sonnenumgebung. In den Kameras wird die gleißend helle Oberfläche künstlich abgedeckt. So sind die Materieausbrüche unserer Sonne zu sehen und der Hintergrund der Sterne, vor dem sie entlangzieht. Dank SOHO hat sich die Weltraumwettervorhersage verbessert, also die Warnung vor solaren Stürmen, die Satelliten und elektrische Einrichtungen am Boden lahmlegen könnten. Auf den Weitwinkelaufnahmen sind oft auch Planeten zu sehen, die in der Nähe der Sonne am Himmel stehen. Und immer wieder sind Kometen zu erkennen, die entweder dicht um die Sonne herumlaufen oder in sie hineinstürzen. SOHO-Bilder haben schon mehr als 4000 unbekannte Kometen gezeigt. Im Schnitt gelingen 3 Kometenentdeckungen pro Woche. SOHO ist eine fliegende Legende, ein grandioser Sonnen- und Kometensatellit.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Sind die Klimaziele von Paris vielleicht doch noch erreichbar? Eine neue Analyse macht jetzt wieder ein bisschen Hoffnung. Details dazu in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.
Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.